Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Ja, liebe Hörer, einen herzlichen schönen guten Abend. Es ist kurz nach 18.96 Uhr. Es ist Donnerstagabend. Und wir freuen uns auf diese Jubiläumsfolge, nicht besser, die Geburtstagsfolge. 129 Jahre wird Hannover 96 am Samstag, den 12. April. Und es hat sich die SV Elversberg zum Geburtstagsbesuch eingeladen ins Niedersachsenstadion. Und es wird aber noch viel mehr drumherum geben. Da kommen wir gleich zuerst mal. Wie gesagt, schönen guten Abend. Mein Name ist Tobi. An meiner Seite heute Dennis. Guten Abend, Dennis.
Schönen guten Abend, Tobi. Schönen guten Abend, Jungs. Liebe Community, hallo.
Du bist dabei zu sein. Am Samstag, ja? Das heißt, du bist quasi schon am Kofferpacken.
Ich sitze schon auf gepackten Koffern und kann mir das fantastische Fußballspiel leider nicht live gönnen. Ich bin ganz traurig.
Du nimmst deine 96 Badeshorts mit?
Selbstverständlich. Auch meine Bettwäsche und meine 96 Quietscheente ist alles dabei. Und ja, es wird fantastisch.
Und der Sonnenhut aus dem Zwinger. Wunderbar. Dennis, so muss es sein. Dann kannst du ja einfach ganz getrost in den Urlaub fliegen. Max, du bist auch dabei. Schönen guten Abend.
Ja, hallo Tobi, mal in die Runde. Und ich würde mich Dennis sehr gerne in den Urlaub anschließen. Aber ich muss ich darf das Spiel live im Stadion mit dir und Chris zusammen erleben. Habe nicht das Glück, irgendwo am Strand in Marrakesch zu liegen und die Sorgen vergessen zu lassen.
Ja, Glück hast du ja trotzdem. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Also, es kann es größeres Glück geben, A, auf den Geburtstag von 96 zu gehen, B, mit Chris und mir im Stadion zu sein und C, dann sogar noch an einer Aktion beteiligt zu sein, über die wir jetzt sprechen wollen. Dazu begrüße ich Benjamin Würz. Benni, du bist Abteilungsleitungsmitglied von der Fanabteilung bei Hannover 96. Erstmal schönen guten Abend an dich.
Moin, schönen guten Abend in die Runde.
Schön, dass du da bist, Benni, dass du Zeit gefunden hast. Benni, wir wollen nämlich auf mehrere Dinge hinweisen. Das erste ist einmal, dass wir nicht nur im Stadion die 96-Feier feiern können, den Geburtstag feiern können, sondern das geht schon früh morgens los. Benni, erzähl mal ein bisschen, was ist an diesem Tag geplant?
Ja, wir haben gedacht, wir ergreifen die Gunst der Stunde, wenn der Geburtstag schon mal auf einen Samstag fällt und wiederholen die Retro-Trikot-Aktion, die wir zum 92-93er-Trikot ja schon mit dem roten Trikot umsetzen konnten, mit Patrick, dem Ausrüster vom e.V., passenderweise ja auch der Ausrüster damals, sodass wir auf zigfacher Nachfrage, ob wir auch das Weiße auflegen können, jetzt gesagt haben, okay, zum 129. Geburtstag machen wir eine Neuauflage und bieten unseren Vereinsmitgliedern das weiße Retro-Trikot an, was dann am Samstag käuflich erworben werden kann, wie gesagt, von Vereinsmitgliedern.
Ja, von Vereinsmitgliedern, also eine richtig tolle Aktion. Wer erinnert sich nicht daran, an die großen Europareisen in diesen Trikots? Erste Runde Werder Bremen. Na gut, okay, das war jetzt dann vielleicht nicht die große Europareise, aber es war eine europäische Reise. Wie konnte Werder an euch Jüngere da draußen, wie konnte Werder denn damals bitte Europapokal spielen? Der Pokalsieger, den gab es damals noch. Naja, die hatten leider 92 diesen Wettbewerb gewonnen, so wie wir den DFB-Pokal. Und dann war das Los natürlich richtig geil. Werder Bremen in der ersten Runde. Es war zwar knapp, aber es hat nicht gereicht, sodass diese Trikots nur leider jeweils einmal im Europapokal getragen wurden, dafür die gesamte Zweitligasaison. Also eine Reise in die Vergangenheit, in das Jahr des letzten Titelgewinns 1992. Und Patrick, du hast gesagt, Ausrüster jetzt ja auch vom e.V., hat sich dann bereit erklärt, mit euch zusammen diese Aktion zu machen. Das Rote kennen wir alle, lieben wir alle, haben wir auch hoffentlich alle. Ich habe aber gehört, ein paar Reste davon gibt es Samstag auch noch.
Ja, wir haben noch sind einmal durchs Lager gegangen, haben alles durchgezählt. Es gibt wirklich noch einen ganz minimalen Rest. Hat mir sagen lassen, in XL ist noch so die größte Anzahl da. Die Randgrößen, also zum Teil vergriffen. Deswegen haben wir auch nicht so viel Werbung dafür gemacht, weil wir nicht so viele enttäuschte Gesichter haben. Wir werden es da haben. Wie gesagt, ich glaube, XL waren noch so um die 20 oder sowas von da und von den anderen so ein oder zwei. Deswegen, wer Glück hat und das mitnehmen kann, aber wir möchten da auch das andere ist streng limitiert, aber wir möchten einfach nicht zu viel versprechen.
Verstehe ich, aber zumindest die, wenn dann noch einer sagt, oh, das Rote, vielleicht habe ich Glück und ist dann schon gleich morgens um 9 da, hat dann vielleicht Glück und kann das Trikot oder sie in XL dann noch kaufen. Preis für beide 55,96. Genau. Oder, ja, okay, dann heißt Preis stabil, können wir sagen. Letztes Jahr waren es 54,96, also minimal mehr, ein Euro mehr.
Können wir auch ganz, ganz transparent drüber sprechen. Wir haben ja nichts zu verbergen. Es liegt daran, wir haben ein bisschen Kritik in der Vergangenheit bekommen, dass es halt nur mit Barzahlung möglich war. Ja. Wir haben kurzfristig PayPal, dann darf man nicht vergessen, ein Verein funktioniert ja ein bisschen anders, als wenn wir uns irgendwo hinstellen und ein T-Shirt verkaufen möchten. Also das muss ja schon alles ordentlich sein. Mhm. Und wir können daher am Samstag auch Kartenzahlung anbieten, also elektronische Zahlungsmittel, dass man jetzt nicht die 55,96 abgezählt dabei haben muss. Aber wie wir alle wissen, kostet das halt auch ein bisschen Gebühren. Also die Geräte jetzt in der Anschaffung und dann jede Transaktion. Und daher ganz transparent von uns ist das dieser eine Euro, der es letztendlich mehr kostet und wir uns von dieser schönen 54er-Zahl, die ja auch eine Tradition hat eigentlich in Hannover, ein bisschen lösen mussten.
Ich denke, dass man Verständnis haben kann. Völlig. Und ich bin eh der Meinung, wenn jemand Bar zahlen will, soll er 60 Euro mitbringen. Der Rest ist Trinkgeld, kommt ja dem Verein zugute. Also, und da kann ja auch keiner meckern, wenn wir da irgendwie über 100 Euro führen. Offizielles Merchandise-Produkt von der Profigesellschaft zahlen, dann können wir auch, ich glaube, ich meine 60 Euro verkraften. Ich erinnere mich daran, das Trikot hat damals 70 Mark gekostet, also ist noch nicht mal so eine große Preiserhöhung zu 1992 wohlgemerkt. Ja. Also da 70 Mark hat es damals gekostet, also dann sind 55,96 oder sagen wir 60 Euro. Macht eine glatte Summe, ihr Lieben da draußen. Nicht viel mehr als diese 70 Mark vor so, so vielen Jahren. Benni, das heißt, ab 9 Uhr hast du gesagt, ja, geht's los. Man kann also mit Karte zahlen, aber auch bar. Es wird das weiße Trikot geben. In welchen Größen?
Wir haben von 3XS für die Kleinen, also wer die Kinder mitversorgen möchte, wenn Familienmitgliedschaft zum Beispiel vorliegt, bis für die stabileren Mitglieder 5XL. Alles mit dabei. Was man, glaube ich, sagen kann, im Vergleich zu anderen sportlichen Trikots fallen die eher normal aus, bis vielleicht ein Müh größer. Das heißt, man ist jetzt nicht unbedingt gezwungen, als L-Figur 2XL zu nehmen.
Ja, ich würde sagen, es ist eher so geschnitten, wie sportlich damals die 90er-Jahre-Trikots waren. Die waren ein bisschen weiter, die waren ein bisschen luftiger. Also ist einfach Patrick dieser Linie treu geblieben. So, es ist einfach so originalgetreu wie möglich, selbst im Schnitt ist es geblieben. Also die schönen 90er auch zurück an unseren Körpern. Kartenzahlung 3XS bis 5XL, Verkauf nur an Mitglieder und 1 pro Mitglied. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Also aufgrund, dass wir es limitiert anbieten müssen, können wir nur ein Trikot pro Mitglied rausgeben. Das ist auch ganz wichtig. Das ist eine Aktion von Vereinsmitgliedern, in dem Fall organisiert von der Fanabteilung, für Vereinsmitglieder sein soll, dass wir was Attraktives mit anbieten können. Und klar, bei einer Familienmitgliedschaft können wir das prüfen. Schön wäre es, wenn jeder seinen Mitgliedsausweis irgendwie aus der Schublade holt und mitbringt. Das erleichtert uns die Arbeit vor Ort und geht schneller. Alternativ, wir haben ja generell, ich glaube, wir sind jetzt bei über 150 privaten Nachrichten, Social Media, E-Mails mit zig Nachfragen. Wir können vor Ort, haben wir Zugriff auf die Mitgliederdatenbank, also wer jetzt nicht seinen Ausweis unbedingt findet, nur es würde den Ablauf deutlich vereinfachen, da auch wir Fans sind und gerne pünktlich um 13 Uhr das Spiel im Niedersachsenstadion verfolgen möchten.
Ja, also seid doch so lieb da draußen, auch wenn es die Möglichkeit gibt des Prüfens der Mitgliederkartei, bringt doch bitte euren Mitgliedsausweis mit. Ihr habt sie doch sicherlich eh dabei, weil ihr doch sonst das teure Merch im Stadion kauft und da wollt ihr doch auch den Rabatt. Also das heißt, bringt da aber die Mitgliedskarte wie gewohnt mit, die gehört ja eh ins Portemonnaie. Dann haben die Jungs und Mädels da weniger Arbeit. Und ich habe aber auch noch eine Frage, wenn jemand nicht kann und gibt seine Mitgliedskarte weiter, ist es dann möglich, für diese Person das Trikot mitzubringen?
Ja, da wir dieses Mal, also im Vergleich zum letzten Mal, hatten wir erst mit Vorbestellungen gearbeitet, mussten dann Wochen, Monate darauf warten, bis es da ist. In dem Fall machen wir es ja so, dass sie schon produziert da sind. Sprich, wir sind ins, oder der Verein ist ins Risiko gegangen. Können wir aber halt nicht anbieten, was zu reservieren, hinterher zu schicken, allem drum und dran. Also wie gesagt, einmal, das war auch meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern wichtig, das nochmal zu betonen, dass es halt alles aus dem Ehrenamt kommt und dass man nicht, auch wenn wir berufsbedingt andere Ansprüche haben, wir nicht diesen kompletten Service, Dienstleistungsservice bieten können, den man gewohnt ist mit Abwicklung und allem drum und dran. Daher halt der Verkauf vor Ort, aber man darf für jemanden, wenn man verhindert ist, die Mitgliedskarte weitergeben. Man kann eine Vollmacht schreiben, da bitte die wichtigsten Daten mit drauf und dann prüfen wir das. Wir versuchen das schon alles irgendwie möglich zu machen. Wir haben auch ein paar, die gesagt haben, sie kommen zum Spiel, kommen aber von weiter weg. Der Zug kommt erst um 11 an, haben Angst, aber die Familie wohnt in Hannover, die dann vorbeikommen. Das versuchen wir, wie gesagt, schon alles mitgliedsfreundlich umzusetzen, müssen halt nur ja, ein paar Spielregeln aufstellen und die muss man halt auch selber befolgen.
Absolut verständlich, ihr seid kein professioneller Shop, sondern ihr seid Mitglieder, so wie wir, ihr seid im Ehrenamt tätig, ihr macht das in eurer Freizeit und das da muss man dann auch bitte, glaube ich, zur Kenntnis nehmen und Verständnis für zeigen, dass das nicht ist, als würdest du plötzlich bei Sportschick was vorbestellen und das da abholen. Das funktioniert dann natürlich auf Vereinsebene nicht. Da haben wir doch alles Verständnis für. Und dafür nehmen wir das auch in Kauf. So ein geiles Trikot aus den 90er Jahren wird es so nie wieder geben, dann doch käuflich erwerben zu können am Samstag. Und dann würde ich noch den Hinweis geben, alle wollen natürlich pünktlich zum Spiel. Du hast es gerade gesagt, Benni. Und das heißt, klar geht es von 9 bis 12, habt ihr gesagt. Ich würde den Leuten empfehlen, also das ist so meine Bitte, damit wir alle pünktlich ins Stadion kommen, dass ihr nicht alle um 12 kommt. Weil das ist ja klar, wenn dann alle um 12 kommen, dann Schlange, lange Zeit warten. Also möglichst früh am besten da sein, damit das auch dann reibungslos abläuft und alle dann wirklich das quasi ihr einpacken könnt um 12, alles ist fertig und auch ihr seht noch jede Minute des Spiels, des glorreichen Spiels natürlich am Tag 96 und das wäre doch eine feine Sache, wenn wir da alle ein bisschen Rücksicht nehmen. Und jetzt, das ist noch nicht alles, weil es wird ja auch, wenn ihr da wartet in der Schlange und ihr seid vielleicht dann zu zweit, zu dritt, da gibt es doch eine Möglichkeit auch noch lecker was zu essen, ein bisschen was zu trinken, oder, Benni?
Ja, wir haben uns überlegt, feiern und wir werden ja auch immer älter. Frühshoppen ist ja so das neue Ausgehen, dafür früh ins Bett. Haben wir gesagt, Wartezeit. Wir hatten ja die Erfahrungswerte vom letzten Mal, dass ja schon viele Leute da waren und die sollen sich natürlich nicht langweilen. Deswegen sind wir froh, mit der Stamme 96, unserer Vereinsgaststätte im Vereinszentrum, einen Partner vor Ort zu haben, der noch zwei, drei Kleinigkeiten anbietet, sprich auch die öffnen um 9 Uhr. Sodass man in der Schlange schon das erste Getränk, ein bisschen Musik hören kann. Und dass man das eigentlich langweilig ist. Und darüber hinaus, wem 9 Uhr oder 8.45 Uhr da sein, zu früh ist, noch nicht gefrühstückt hat, kam da noch die Info, dass auch ab 10 Uhr die Küche komplett öffnet. Also wer Currywurst oder Schnitzel hat dann mal, so an so einem Geburtstag darf man ja immer mal ein bisschen mehr als üblich, wäre dann ab 10 Uhr auch die Küche und auch die ganz normale Getränkekarte. Darüber hinaus, man hat es vielleicht auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen, gibt so ein, zwei Specials, 5 Bier für 20 Euro zum Beispiel, wenn ihr in der Gruppe da seid. Oder passend zum Geburtstag die 10 Shots Alte Liebe, die für 9,60 Euro angeboten werden.
Ja, die gehen auch
am Vormittag ja. Noch, ne?
Ja, die gehen ja mit Sicherheit. Also Frühschoppen, du hast es gerade gesagt, zumindest für uns Ältere, da ist es ja was ganz Normales. Also normalerweise sonntags, aber auch samstags mal um 9 so einen Shot zu trinken, warum auch nicht. Und Alte Liebe klingt auch gut, also der Preis ist auch in Ordnung. Eins muss man aber dazu sagen, nicht, dass ihr hinterher dann angesprochen werdet. Natürlich, Stamme 96 ist nicht in Vereinshand, das heißt, das ist ein privater Pächter, der diese Vereinsgaststätte betreibt und so erklärt sich dann vielleicht auch der auf den ersten Blick ein bisschen höhere Preis, aber ihr müsst wissen, die haben extra für euch, machen sie auf, wenn ihr da seid, dass ihr auch wirklich um 9 schon was zu trinken kriegen könnt und dann ist wahrscheinlich es zu verstehen, dass da der Preis jetzt nicht wie beim fliegenden Händler ist, der einfach den Kasten bei Rewe kauft oder sich an die Straße stellt und an dem Kasten das 20-fache verdient. Also das ist dann nicht möglich. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, da haben wir auch Verständnis und können die Stamme da auch unterstützen, dass die da auch ein bisschen was von hat. Wunderbar. Und Benni, wir haben zusammen mit euch, mit der Fanabteilung, eine kleine Verlosung gemacht. Das heißt, ihr habt ein Trikot gestiftet, wir haben eins in den Pott mit reingeworfen, sodass wir zwei Trikots verlost haben. Wir haben dann eine kleine Aktion auf Instagram gemacht. Erstmal vielen Dank allen Teilnehmenden, dass ihr daran Interesse hattet und dieses Trikot haben wolltet. Wir haben ein bisschen geguckt, das muss ich ehrlicherweise sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt die Mitglieder des Vorstands sind, aber die haben auch nicht mitgemacht, dass es auch nicht unbedingt vielleicht Leute sind, die da irgendwie mit dieser Aktion in Verbindung stehen. Gab es aber auch nicht. Und das Los, der Zufallsgenerator, hat ein Ehepaar gezogen. Das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Nikita und Ekaterina. Und Nikita hat verraten, Ekaterina das erste Mal gesagt, dass jetzt auch ein 96-Trikot schön aussieht. Na, also alles richtig gemacht. Und die beiden dürfen dann am Samstag um 11 Uhr kommen. Dann werden Max, Chris und ich das Trikot überreichen, zusammen mit Micha Thiele, dem Abteilungsleiter, der heute nicht da ist, weil er auf Geschäftsreise ist. Und dann können wir da noch ein kleines Foto machen und vielleicht trinkt ja auch dann Nikita und auch mit uns auf 96 und auf 129 Jahre Leidenschaft und Tradition im Sportverein. Benni, gibt es noch was zu ergänzen? Hast du irgendwelche speziellen Hinweise noch, Wünsche, die von eurer Seite vielleicht sind, an die Leute, die dann sich da einfinden werden? Irgendwas, was wir noch sagen müssen?
Nein, groß und ganzen hatte ich, glaube ich, die Möglichkeit, dank euch alles zu sagen. Wie gesagt, wichtig ist, so ein bisschen zu sehen, dass wir auch nur Mitglieder sind, die das natürlich gerne machen in Ehrenamt. Ist es limitiert? Es kann sein, dass um 11 vielleicht XS ausverkauft ist. Dann man wächst vielleicht noch oder muss noch ein bisschen was essen auf eine andere Größe. Also es kann durchaus sein, wir möchten niemanden enttäuschen, aber es muss auch das Verständnis sein, dass wir nicht von allen Größen unendlich viel vorrätig haben können. Packt ein bisschen Sonnencreme ein, habe gerade nochmal gecheckt, passend zum Frühshoppen. Wir sind draußen, der Bierwagen ist ja auch offen. Bei mir steht aktuell 20 Grad und Sonne. Ja. Das klingt perfekte Voraussetzung, würde ich sagen, damit man das Trikot danach auch direkt ohne Pullover, ohne Jacke ins Stadion tragen darf und die neue Errungenschaft zeigen darf. Und sonst, ja, wir freuen uns eigentlich auf alle, haben richtig Bock drauf und sind gespannt, wie es wird, damit wir uns vielleicht demnächst schon die nächste Aktion ausdenken können.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Man muss ja sagen, ihr seid da komplett ins Risiko gegangen. Das heißt, ihr habt die Trikots produzieren lassen, ihr habt sie bezahlt. Ganz anders als beim letzten Mal, wo verständlicherweise erstmal geguckt werden musste, Mensch, haben die Leute überhaupt Interesse daran? Das kann ja auch nur eine Idee sein, die man so im Inner Circle geil findet und dann will es keiner haben. Glücklicherweise war es nicht so. Nichtsdestotrotz musstet ihr natürlich jetzt in Vorleistung gehen und ins Risiko gehen und dann ist klar, dass ihr da nicht, weiß ich, 20.000 Stück habt. Das ist logisch. Und wenn jemand ins Risiko geht und ein mehrstelliges Millionenunternehmen führt, hat er auch nur 1.896 Trikots. Also von daher, wer will da kritisch sein, wird das auch ihr limitiert habt, das ist völlig normal. Macht es ja auch zu was Besonderem und dann kann man es mit noch mehr Stolz tragen, wenn man einer derjenigen ist, die das dann auch bekommen konnten. Ja, lieber Benni, vielen herzlichen Dank für deine Worte, für deinen Besuch. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, vielleicht machen wir mal vor der Mitgliederversammlung, die am 24. Mai sein wird, also ein Tag nach dem Pokalsieg, ein Tag nach der Meisterschaft 1954, also natürlich nur, was den Monat und den Tag angeht, nicht das Jahr, ist ja klar, wird es dann die Mitgliederversammlung geben von Hannover 96, da werden wir im Vorfeld vielleicht auch nochmal miteinander sprechen, dass wir da nochmal ein paar Sachen hinweisen, auf ein paar Anträge auch eingehen und die vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Da gibt es ja ein bisschen was dann auch den Vorstand betrifft, Änderungen da an den Kompetenzen, das muss man, glaube ich, nochmal erklären. Auch wenn es da vom Verein eine Infoveranstaltung schon gegeben hat, habe ich da in der Presse viel Falsches gelesen und das können wir ja vielleicht nochmal gerade ziehen vor der Mitgliederversammlung, würde ich mich drüber freuen. Sonst bleibt mir nichts zu sagen. Benni, jetzt vielen Dank für deinen Besuch und freue mich darauf, dich am Samstag persönlich zu treffen, zusammen mit dem Max und mit dem Chris, der heute leider nicht hier ist. Und ja, vielen Dank nochmal und toll, dass ihr diese Aktion gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr da immer wieder eine gute Idee habt für die Mitglieder und was Besonderes daraus zu machen und dass es nicht nur ist, du hast 10% auf eine Dauerkarte, sondern dass ihr auch wirklich geile Aktionen macht und den Verein wieder nahbar gemacht hat in den letzten Jahren. Vielen herzlichen Dank da schon mal auch von uns allen. Und liebe Hörerinnen, gleich wird es sportlich, noch sportlicher und dann geht es auf großen Blick zum Spiel. Ich stotter so ein bisschen, weil ich weiß gar nicht, wie ich mich freuen soll. Ich glaube, die gute Aktion wird eher an der Stamme sein und danach wird dann eher so dieses Fußballspiel an einem vorbeirauschen. Sehen wir aber gleich, sprechen wir gleich drüber. Machen wir aber nach einer kurzen Pause.
Drei Kugeln, eine Nacht in Süd-London und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ja, das Schöne haben wir hinter uns. Jetzt kommt die Pflicht. Normalerweise macht man die immer vor der Kür, aber wir haben uns gesagt, komm, wir wollen positiv starten, damit wir nicht mit einer schlechten Stimmung zum schönen Thema kommen. Und jetzt kommt es halt dann doch, ja, zum Sportlichen. Hannover 96 empfängt eine der stärksten Mannschaften der Stunde, nämlich die SV Elversberg. Liebe Grüße, Modama. Und wollen wir doch mal gucken, was wir da so zu erwarten können und was wir für Erwartungen haben. Ich möchte auf keinen Fall anfangen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen desillusioniert, sage ich auch ganz ehrlich. Und mich ärgert es fast, dass es immer noch nur drei Punkte sind. Vielleicht, Dennis, möchtest du mal. Du bist immer der Positive. Und dann jetzt kommen wir ja gerade vom Positiven. Oh nein. Dann kannst du jetzt vielleicht das Positive kurz hier reinretten.
Ja, also was soll ich sagen? Ich kann es leider nicht sehen. Ich befürchte für alle. Nein, ich fange anders an. Ich denke, es wird tatsächlich ein schöner Tag. Sportlich wird er super anfangen und er wird auch toll ausgehen. Es wird nämlich dazu kommen, dass wir eine weitere Serie reißen. Wir werden endlich zu Hause gewinnen mit Breitenreiter und wir werden endlich den Elversberg-Fluch besiegen. Aber alle, die dann wieder reingezogen werden in das Game, Aufstieg, die sollten sich dann trotzdem nicht zu früh freuen, weil das bedeutet nichts. Nur weil wir dann jetzt ausnahmsweise mal gewinnen werden, werden wir natürlich nach hinten raus es wieder komplett einstürzen lassen, das Kartenhaus, und werden es verkacken, wie immer. Aber ich denke schon, dass das jetzt mal ein Heimsieg drin ist. Es geht ja auch eigentlich um nichts mehr. Und da ist die Mannschaft dann ja immer besser.
Also da hast du es geschafft, doch diese Positivität hier noch reinzubringen. Also wir können, ihr habt es gehört, ihr Lieben, erstmal holt ihr euch ein geiles Trikot, trinkt dann ein, zwei Bier an der Stamme, geht ins Stadion und seht dann, dank Dennis, Prophezeiung, einen schönen Heimsieg, die Beendigung des Elversberg-Fluchs, und lasst euch nur nicht reinziehen, hat Dennis auch noch gesagt. Das ist dann so dieses kleine, das kleine Haar in der Suppe. Max, das heißt, es wird doch geil. Also wir werden rundum einen geilen Tag haben. Wir werden ab 11 bis, ich sag mal, 16 Uhr nur feiern.
Ich sag mal so, ich verbinde mit Elversberg wirklich ganz, ganz schlimme Erinnerungen. Ich weiß noch, das Auftaktspiel vor 2 Jahren, als wir aufgestiegen sind, kam ich aus dem Ägyptenurlaub nachts wieder, bin direkt voller Vorfreude ohne Schlaf ins Stadion gegangen und habe einen 0-2 Rückstand erstmal gesehen. Ich war auswärts in Elversberg bei minus 10 Grad und habe mir ebenfalls ein 2-2 angeguckt. Also ich habe wirklich ganz, ganz üble, schlimme Gedanken an den Samstag, unabhängig davon, dass wir uns ja sehen und tolles Wetter ist. Aber Elversberg ist ja sowas wie ein Angstgegner von uns. Also ich denke auch an das Hinspiel in dieser Saison, wo wir uns mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 1 hätten absetzen können und dann ja regelrecht deklassiert wurden. Und das ist aber auch verständlich. Für mich ist Elversberg einer der spannendsten Mannschaften der Liga, weil Horst Steffen als Trainer einfach für eine klare Philosophie steht und die Mannschaft konsequent ihren Matchplan immer durchsetzt. Ein bisschen etwas, was ich mir auch bei uns wünschen würde. Und ja, die Staffelung ist recht gleich geblieben in der Formation. Es ist ein 4-2-3-1, was dem Spielstil eben sehr gelegen gekommen. Man ist eine der laufstärksten Mannschaften der Liga und setzt sehr gerne auf ein hohes und intensives Pressing, vor allem gegen Mannschaften, die selbst mit dem Ball spielen möchten. Das hat man zuletzt beim 0-0 gegen den HSV hervorragend gesehen, die ja eigentlich bekannt für eine sehr, 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 sehr effiziente Ballzirkulation bekannt sind und auch sehr effizientes Aufbauspiel, was von Elversberg eliminiert wurde. Und dabei presst Stürmer Aslani meistens gezielt die erste Aufbaulinie, versucht ein Abspiel nach außen zu drücken. Und dann versucht man eben mit Außenverteidiger und dem Flügel nachzurücken, um beim Gegner Ballverluste zu erzwingen. Damar, jemanden, den wir hier auch kennen, und die beiden Sechser, Fellauer und Sahin, sind kompakt im Zentrum positioniert und decken die Passwege in den Sechserraum zu, um so eben auch die flachen Möglichkeiten des Gegners zu limitieren. Und ja, gegen wirklich spielerisch dominante Gegner, wenn mal in Magdeburg kommt, wo man 5-2 verloren hat, findet man auch immer einen Weg, vom Pressing abzusehen, sich in so einem kompakten Block zu orientieren. Aber man muss wirklich mal loben, dass der Zusammenhalt und diese taktische Konsequenz dieser Mannschaft auch der Grund dafür ist, dass Elversberg mit den zweitwenigsten Gegentoren eben dasteht, wo sie sind, als ja eine Mannschaft, die eigentlich wegen dem Namen und wegen der Region oftmals unterschätzt wird, weil man ja erst vor Elversberg als Dorfverein eher bezeichnen würde. Und das Hauptziel von Elversberg ist es, mit dem Pressing eben natürlich hohe Ballgewinne zu erzielen. Man möchte den Ball dann aber nicht kontrolliert in den eigenen Reihen halten, sondern man lebt regelrecht vom Umschaltspiel. Es soll so schnell wie möglich hinter die gegnerische Kette gespielt werden, um auch so schnell wie möglich zu einem Torschuss zu kommen. Das heißt, man versucht eben auch nicht irgendwie den Ball hin und her zu passen und irgendwie eine Lücke zu finden, sondern man traut sich auch mal aus 25 Metern vor der Box zu schießen, und das funktioniert auch teilweise bei denen. Und es gibt auch einige sehr, sehr spannende taktische Spielzüge, um eben dieses hinter die gegnerische Kette zu kommen, auch zu erreichen. Mit den drei Offensivspielern hinter Aslani hat man auch eine sehr, sehr enge Staffelung im Ballbesitz und hat so eben eine schnelle und effiziente Ballzirkulation und hat auch stets eine Möglichkeit, sich in Überzahl gegen zwei Mittelfeldspieler durchzusetzen. Auf der ballfernen Seite ist dann meistens ein freier Außenverteidiger. Das kann Elias Baum sein, der spielerisch sehr stark ist, und dort greift man, glaube ich, auch ligaweit ja, zu den meisten Seitenverlagerungen, um dort eben in den freien Raum aufzudrehen. Alternativ nutzt man auch die Möglichkeiten, parallel mehrere Tiefenläufe in die Halbräume zu starten, um die gegnerischen Außenverteidiger zu binden und dann auf dem Flügel eben durch hochstehende Außenverteidiger noch mehr Druck auszuüben. Und das ist für viele Verteidiger in der zweiten Liga schon eine sehr große Herausforderung, sich mit dieser Variation an verschiedenen taktischen Spielzügen auseinanderzusetzen. Und so scheitert Elversberg dann tatsächlich eher auch an Mannschaften, die zu etwas subtileren Mitteln greift. Und das sind Mannschaften, die in einem tiefen Block agieren, wenig zulassen und auch wenig spielerische Qualität präsentieren. Und das ist bei uns ja irgendwie auch ja der Status quo, den wir langsam sehen. Also wir sind ja spielerisch und auch defensiv weit unter dem Erwartungsniveau, den ich mir persönlich gewünscht habe und den ich mir wünschen würde, insbesondere auch bei dem Trainerwechsel damals. Und unser Spielaufbau besteht inzwischen ja aus langen Bällen aus der ersten Aufbaulinie, und defensiv neigen wir ja zu einer zu hohen Passivität, die uns teilweise auch den Sieg kostet. Und das heißt, wir müssen aber, glaube ich, in Anbetracht des Matchplans von Elversberg bei den langen Bällen bleiben, mit zwei Zielspielern idealerweise vorne die Luftzweikämpfe gewinnen, durch Ballgewinne dann die abgehenden Spieler im Umschaltspiel mit Schnittstellenpässen bedienen und dann eben gucken, dass man selber ins Umschalten kommt und Elversberg eben nicht erlaubt, ihr übliches Spiel aufzuziehen, weil man denen sonst das Zepter überlässt. Und dann kassieren wir wie im Hinspiel nach einem dummen Ballverlust, nach einem dünnen Fehlpass, schnell Umschalttore, und dann verlieren wir auch das Spiel vermutlich, wenn wir nicht in der Lage sein werden, Elversberg zu bestrafen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, was unser Spielstil ausmacht. Zumindest wenn man auch GSN glauben darf. GSN macht Datenerhebung für den NDR. Nicht nur für den NDR, im Übrigen auch gerne mal was für eine Eintracht Braunschweig Fanseite und einen Eintracht Braunschweig Podcast. So viel vielleicht mal zur Qualität dieser Daten. Aber die haben das genau festgestellt, dass wir viel zu passiv sind, dass wir weniger Ballbesitz haben als unter Leitl, dass wir schlechter pressen, dass wir abwarten spielen und dennoch unsicherer geworden sind in der Defensive. Also alles Dinge, die ja eigentlich gegen Elversberg, wie du es gerade analysiert hast, zum absoluten Schlüssel werden können, sodass Dennis dann wieder recht hat. Dennis, also das heißt, das bestätigt dich ja beinahe. Wir müssen einfach nur den Scheißfußball weiterspielen, den wir in den letzten Wochen angefangen haben zu spielen, so nach den ersten Spielen unter Breite, wo es dann noch mit aggressivem Pressing war und viel schön, weiß ich nicht, Tiefenläufen, Steilpässen und wirklich Pässe in den Lauf, haben wir uns ja da wirklich völlig von verabschiedet. Das ist ja dann perfekt. Bestätigt dich doch eigentlich, Dennis.
Ja, weiß ich gar nicht. Will gar nicht bestätigt werden, ne? Also wir wollen ja alle attraktiven Fußball sehen. Ich finde es nur sehr spannend, wenn wir jetzt mal drauf gucken, der Trainerwechsel, also daran hat es wohl doch nicht so richtig gelegen, ne? Also mal an alle Unken da draußen, und ich meine, ich war ja letztlich auch dann dafür, dass man was verändert, aber das war es dann wohl nicht ausschlaggebend. Es muss irgendwas mit der Mannschaft sein, oder vor allen Dingen muss was passieren, wenn wir nächste Saison dann tatsächlich mal oben angreifen wollen. Und es ist jetzt ja eigentlich auch die Chance, nochmal zu gucken, vielleicht auch mal zu schauen, wer ist denn für nächste Saison, wer sind denn die richtigen Spieler, auf wen sollte ich denn setzen und von wem dürfen wir uns vielleicht auch verabschieden. Also es ist ja auch eine Chance nochmal für alle, sich zu zeigen.
Absolut. Und dazu müsstest du natürlich abgeschenkt haben, das haben sie ja offiziell nicht. Und ich finde trotzdem, also das ist mir wichtig, weil ich bin immer noch ein Verfechter dieses Trainer- oder eines Trainerwechsels, muss ich dazu sagen. Breitenreiter hat sich, glaube ich, keiner von uns gewünscht. Hat aber trotzdem mit seinen markanten Sprüchen, gut, am Ende blieb es dann auch nur bei den Sprüchen, irgendwie schnell für so eine Aufbruchsstimmung gesorgt und leider nicht unterfüttern können. Ich bleibe trotzdem dabei, die Trennung von Stefan Neitel war korrekt. Alleine die Nachfolgeregelung, über die wird nochmal zu reden sein.
Ja, beziehungsweise man muss sagen, gebe ich dir recht, ja. Man muss vielleicht aber einfach sagen, dass mit dem Kader vielleicht dann auch einfach nicht mehr drin ist. Müssen wir,
wir haben auch, ehrlich sein. Genau, wir haben ja auch gesagt, wenn du Breitenreiter holst, musst du Geld in Spieler investieren, damit er auch wirklich einen aufstiegsreifen Kader kriegt. Und die Baustellen, die wir hatten und immer noch haben, sind ja nun offenkundig. Und davon ist fast schon noch das Stürmerproblem das geringste. Und da aber am frappierendsten, weil wenn du die Dinger nicht reinmachst, dann gewinnst du die Spieler nicht. Das hat der Trainer mittlerweile ja auch festgestellt. Gut, aber trotzdem für Hoffenheim wollte ich gerade sagen, also weil ich an Damar wieder gerade denke, weil der ist mir so präsent und dafür verfluche ich Stefan Leitl schon. Für Elversberg wird es vielleicht dann trotzdem reichen, werden wir mal gucken oder eben auch nicht. Du hast recht, Stefan Leitl hat sogar eine bessere Bilanz bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Hinrunde, als es Breitenreiter hat. Nun ja, werden wir sehen, was am Samstag bei rumkommt. Kader. Es droht dann doch, defensiv ein bisschen dünn zu werden. Also Marcel Halzenberg, nachdem er ins Training wieder eingestiegen ist, ist aber irgendwie, jetzt hat er ein bisschen was mit dem Rücken. Die Belastung war dann wahrscheinlich zu viel, der wird sicher ausfallen. Phil Neumann ist mindestens mal gefährdet. Stand PK heute Nachmittag, also am Donnerstag, und Samstag ist das Spiel. Ah, gucken wir mal. Josh Knight war heute auch nicht beim Training, hatte allerdings einen privaten Termin. Es ist jedenfalls so dünn in der Defensive, dass Trainer André Breitenreiter Kenneth Schmidt nicht zu U23 schicken wird, im Gegensatz zu all den anderen Spielen. Ich möchte ergänzen, leider noch nicht so eng, dass man Erik Ullmann mal hochzieht. Jetzt auch unter der Woche gegen Alemannia Aachen mit klar 11-Meter-Tor, aber jetzt schon 8 Torbeteiligungen in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele unsere Verteidiger haben. Das ist, glaube ich, deutlich weniger, mal abgesehen von Josh Knight. Das heißt, es könnte dünn werden. Max, wie würdest du denn jetzt aufgrund dieser Erkenntnisse, gehen wir mal davon aus, Halze fällt sicher aus. Rechnest du mit Neumann? Wenn nicht, wie würdest du aufstellen?
Ja, also ich finde, rein spielerisch finde ich den Ansatz der Dreierkette leider einfach vergeblich mit diesem Kader, weil es uns einfach gewissermaßen an Lösungen fehlt, sowohl die Breite als auch das Zentrum vernünftig zu bespielen. So würde ich wieder zur Viererkette greifen. Für mich ist Seh jetzt tatsächlich auch gesetzt auf der Linksverteidigerposition, daneben auch Josh Knight, der, glaube ich, wegen dem privaten Termin mal keine Gefahr fürs Wochenende sein sollte. Ja, wenn Phil Neumann fit ist, sollte natürlich Phil Neumann spielen, alternativ würde eben Boris Tomjak nachrücken und daneben auf der Rechtsverteidigerposition Selmo Roja. Die Doppelsechs bildet sich mit Kunze und Leopold für mich aktuell auch von selbst. Yannick Rochel, Jessica Ngankam und Nicolo Tresoldi sollten für mich auch spielen. Und vor allem im Punkto, ja, dass man Tiefe gegen Elversberg braucht, dass man jemanden braucht, der konstant diese Außenverteidiger hindert, hochzuziehen, brauchen wir einen Flügelspieler. Und das ist für mich mit Rabih Matondo jemand, den wir in die Startelf spielen sollten, einfach weil er eine Gefahr, eine Grundgefahr ausstrahlt, mehrere Gegner immer konsequent binden kann und Elversberg eben daran hindern wird, mit so viel Risiko aufzutreten, wie sie das gegen andere Mannschaften machen können. Und wir haben ja auch gesehen, dass Flügelspieler von diesem Profil eben sehr viel Schaden anrichten können, auch wenn Matondo das in dieser Saison noch nicht so beweisen konnte. Aber es fehlt ja einfach ein bisschen an Dynamik, an Offensivdynamik. Und ich finde, dass er eine deutlich höhere Upside gegenüber anderen Spielern im Kader hat, wie Momolo oder auch Gindorf, was vor allem eben dieses Profil ist. Und ich finde, dass man mit Yannick Rochel, der eine Starthilfegarantie bekommen hat, jemanden hat, der sich schon unterscheiden sollte vom Spielstil.
Ja, ich würde es in der Defensive ein bisschen anders machen, weil ich würde Knight nicht von der rechten Position wegnehmen. Sondern ich würde dann tatsächlich, wenn du Tomjak spielen lässt, immer als linken Innenverteidiger.
Ach so, ja, fair. Dann
das würdest du auch so machen? Also,
ja, ja, okay. Ich würde Knight auch rechts lassen. Ja, ich habe es immer nur so aufgezählt.
Aber ich würde sogar überlegen, ob ich Kenneth Schmidt mal eine Chance gebe. Sag ich dir ganz ehrlich, ich halte von dem nämlich relativ viel. Ja, aber Dennis hat es gerade gesagt und finde ich ganz dabei, Dennis. Gucken, ob das für nächstes Jahr was sein kann. So, also warum nicht? Ist ein Linksfuß im Gegensatz zu den anderen beiden. Ja. Dass du Schmidt und Eze, na was denn? Geht es jetzt noch um was oder...
Nach seinen ersten Spielen in der U23 hast du schon gesagt, um den Gottes Willen.
Ja, er muss aber auch, also, musste auch reinkommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Der muss reinkommen, hat er wenig Spielpraxis.
Also ist jemand für die Bank auf jeden Fall, finde ich auch okay, aber wenn Tomjak und Knight fit sind, dann sollen die spielen und Eze ist für mich dann links und Moroya ist für mich rechts, definitiv. Und ansonsten sehe ich es eigentlich auch genauso wie Max. Ich würde trotzdem gerne Gindorf sehen von Anfang an, weil ich einfach auch möchte, dass der mal wieder ein Erfolgserlebnis hat. Und ich finde, das ist einer, der immer auch von außerhalb des 16ers mal abzieht. Und das tut uns gut. Bei Matondo befürchte ich, das ist tatsächlich vielleicht dann doch eher jemand, den du noch mal bringen kannst. Mhm. Also insofern, alles andere sehe ich genauso, aber ich würde Gindorf bringen.
Ja, siehst du, ich auch. Ich würde es aber doch anders machen als ihr beide, ehrlich gesagt. Also defensiv sind wir einer Meinung. Ich wollte Schmidt nur mal reinwerfen, um zu gucken, ob ich euch kitzeln kann. Also auf die Bank gehört er auf jeden Fall. Von der U23, ich glaube noch nicht mal Startelf, die Startelf der zweiten Liga, das geht nicht. Doppel-6 ist eh klar. Ich würde auch Rochelt spielen lassen, weil es ja muss, weil der Trainer hat ihm eine Startelf-Garantie gegeben. Im Sturm würde ich jetzt Folgendes machen. Ich möchte Jessic auch sehen, weil ich seine Körperlichkeit... Anders. Wir machen diese hohen Bälle. Wer soll sie nehmen? Also es kann nur Jessic. Also von daher muss Jessic spielen. Neben ihm spielt Gindorf. So stelle ich auf. Und ich stelle auch nicht mal Tondo auf, sondern Uden. Für mich gehören Kolja Uden und Lars Gindorf in diese Mannschaft. Ich möchte vor allem verhindern, dass sie auf dumme Gedanken kommen, weil ich glaube, da können wir noch ein bisschen was erwarten. Also würde ich anstelle von Matondo, würde ich Uden bringen und anstelle von Tresoldi, seid mir nicht böse, Lars Gindorf. So ein bisschen um Jessic herum, der natürlich nicht für Kopfbälle geeignet, das heißt, mit viel Flanken müssen wir es nicht versuchen, es sei denn, Jessic findet zu einer Kopfballstärke, die er eigentlich hat. Und Lars spielt so ein bisschen um ihn herum. So, das wäre so meine Idee, weil ich möchte ihn auch auf dem Platz sehen und ich gönne ihm ein Erfolgserlebnis. Und klar ist jetzt ja auch, wenn wir nicht aufsteigen und davon sollten wir ausgehen, wird Nicolò Tresoldi uns verlassen, womöglich Richtung Eintracht Frankfurt oder auch woanders hin. Frankfurt ist mir schon viel zu prominent in der Öffentlichkeit, dass ich eher glaube, es wird noch wer anders. Oder es wird dann doch Frankfurt. Also von daher, Nico ist weg. Freuen wir uns, dass er diese Karriere bei uns angefangen hat und wird immer eine Legende in der Akademie bleiben. Dazu ist er jetzt gekürt worden. Mit reiht sich da ein in eine Reihe von guten Spielern wie Per Mertesacker, Lindenmeiner, Waldemar Anton und so weiter. Das heißt also, da ist Nico in guter Gesellschaft und wird seine Karriere immer hier begonnen haben. Und da das für mich klar ist, muss ich ihn jetzt nicht mehr aufbauen für einen anderen Verein und dann lasse ich Lars spielen. So, das ist meine Erklärung.
Ja gut, aber was heißt aufbauen für einen anderen Verein? Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen Wertmaximierung betreiben, weil wir haben ja mit Tresoldi quasi eine Aktie, die irgendwie rein finanziell gesehen auf einem nicht so guten Stand steht. Also medial wird ja 3 bis 4 Millionen gehandelt, laut Sky. Ich hätte mir bei Tresoldi viel mehr gewünscht, weil für mich das Potenzial viel größer ist, aber er hat sich ja auch nicht so gut verkauft, einfach um so 10 Millionen zu rechtfertigen. Aber ich glaube, dass wir allein... Ja, aber wenn die Saison ja durch... Ja, ich verstehe, es ist ein
Aber wenn er jetzt nicht trifft, dann machst du den Wert noch mehr kaputt.
Natürlich, es ist ein schmaler Grat zwischen gucken, dass man den Wert irgendwie steigert und auch, dass man Spieler, die noch langfristig hier sind, auch weiterhin einsetzt. Aber für mich ist halt so die Sache, es geht halt auf dem Papier rechnerisch immer noch in jedem Spiel um alles und man sollte immer stets die beste Elf aufstellen. Und
für mich gehört Gindorf in diese Elf.
Ja, für mich ist Tresoldi ein besserer Offensivspieler als Lars Gindorf und das ist...
Ja gut, okay, das hat Lars leider auch bewiesen in der
Nachspielzeit. Finde ich, ist kein Take, der jetzt besonders heiß ist. Natürlich, Nicolò hat sich auch nicht gut bewiesen und hat jetzt auch nicht gezeigt, dass er ein effizienter, kreativer Stürmer ist, aber für mich ist Tresoldi in der Startelf ohne jegliche Diskussion.
Sehe ich auch so, die Frage ist doch letztlich, wenn wir Flanken von außen reinschlagen wollen, und das wollen wir ja bei all unseren Aufstellungen gerade, sehe ich da ehrlich gesagt auch Tresoldi vorne eher als Gangkamp. Ne? Ja,
ist doch völlig okay.
Obwohl ich dir auch recht gebe, Uden hätte es verdient, weil der macht super Spiele für die U23, der ist immer auch ein Unruheherd, wenn er mal bei uns reinkommt.
Und was Max als Argument gesagt hat, auch was die Außenspieler von Elversberg angeht, das trifft auch auf Uden auch zu. Also halte ich sogar defensiv für stärker als für Matondo. Ob das jetzt das Kriterium sein soll, wenn wir Tore schießen müssen, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Kriterium. Aber alles gut, ich glaube, jede Startelf, die wir jetzt hier gewählt haben, ist meine kommt nicht. Der wird nicht Gindorf und Uden bringen. wenn maximal einen von denen und dann auch wahrscheinlich erst in der 70. Minute. Also von daher alles gut. Aber das ist so etwas, was ich mir so vorstelle, weil ich will Haas nicht fallen lassen. Ich habe da letzte Woche viel Prügelgefühl gekriegt, aber ich sehe was in dem. Und das hat mir selber, glaube ich, mehr wehgetan als ihm, das Ding in Karlsruhe. Dass er den nicht macht, aber aus 30 Metern hätte er ihn gemacht. So.
Ja. Das ist halt aber manchmal so, aber
Leben
das
findet halt nicht im Konjunktiv statt, ne?
Ja. Ja, aber das wird den Spieler auch nicht, macht den Spieler ja nicht schlechter insgesamt. So, das ist ja trotzdem ein super Spieler, der ist genauso verunsichert wie der Rest der Mannschaft. Und da sind eine Menge Leute dabei mit sehr, sehr viel mehr Zweitliga-Erfahrung.
Das stimmt.
Und dann muss man ja auch mal ehrlich sein. Das ist auch noch ein junger Spieler und der darf Fehler machen und die ganze Mannschaft muss einfach einen Schritt weiter nach vorne gehen. Und wir können ja hier über alles reden. Nachher stellt er wieder Vogelsammer und Nielsen in die Startelf.
Das macht er nicht.
Also ich meine, hey.
Ich würde gerade sagen, dann schalte ich ab, Kani. Max, dann gehen wir einfach an Getränke.
Dann wird es entweder zu viel Bier für meine Aufmerksamkeit oder ich verlasse halt dann den Ort.
Ja, oder einfach, das Schöne ist ja auch, und dann denkt auch bitte alle daran, bringt alle eure Fahnen mit, bitte. Hannover 1 hat dazu aufgerufen, besonders natürlich auch an die im Norden, aber im gesamten Stadion, bringt eure 96-Fahnen mit. Ein kleiner heißer Tipp, wenn ihr keine habt, seid früh drin, denn ich weiß, dass es am Zwinger am Hannover 1 stand noch einen klitzekleinen Restposten der schicken Retro-Fahnen gibt, die mal aufgelegt haben. Ansonsten, Max, meine Fahne ist so groß, wir sehen es sowieso nicht. Ich werde dann einfach die ganze Zeit...
Schwenkt dir einfach vor mein Gesicht und dann muss ich auch Vogelsammer Nielsen nicht ertragen.
Und dann haben wir das Gefühl, als stünden wir drei Blöcke weiter links und dann ist alles gut, dann sehen wir nur noch Fahnen und alles ist schön. Also von daher, kackegal, es wird schon irgendwie werden. Tipps, wo wir gerade so wunderbar positiv sind. Dennis, was ist dein Tipp? Ja, Dennis überlegt sehr lange für seinen Tipp, aber das finde ich gut. Das soll ja auch ein überlegter.
Ich verstehe,
dass dir schwerfällt.
Wir gewinnen 3-0.
Oh, Gottes Willen. Okay, wirklich.
Dennis, normalerweise. Hast du die letzten Wochen Hannover geguckt? Hast du unser Spiel gegen Karlsruhe geguckt? Oder was?
Ja, nee, ich hab's real life dann nochmal angetan. Ich glaube einfach, dass.
Ich find's gut.
Das wird jetzt was. Und, ja, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wir dann aufsteigen. Ne? Also das dürfen wir alle nicht glauben. Aber wir
gewinnen. Aber dann, also beim 3-0 fängst du mich aber auch nie wieder ein. Also okay, aber 3-0 ist notiert. Max.
Ja, also ich
wie hoch
werde niemals entschieden. Ich werde niemals gegen uns tippen. Das heißt, ich tippe auf einen 1-1 Unentschieden, weil wir kassieren auf jeden Fall eins, aber wir machen dann vielleicht eins, um nicht zu verlieren. Aber es wird ein Standardtor werden. Ich weiß nicht, Kopfball nach Ecke oder so von Josh Knight. Vielleicht auch Tomiak, um sich zu belohnen, aber das wird auf jeden Fall. Also bei einem Sieg sehe ich schwarz, weil ich finde, dass die Bedingungen, die wir benötigen, um gegen Elversberg zu gewinnen, nicht gegeben sind. Und Elversberg wird höchstens an sich selbst scheitern, wenn wir siegen sollten.
Und jetzt bin ich hin und her gerissen. Heidewitzka.
Ja. Ja, komm, Tobi, komm. Es wird, Sonne scheint.
Sonnenschein,
Retro-Trikot
gekauft, Geburtstag, 96 gewinnt 3-2.
So.
Das ist
der Spirit hier.
Ich wollte heute mal nicht auf Sieg tippen, ist egal. Dennis hat mich gecatcht, genauso natürlich wie die Vorfreude auf die Stamme, auf euch da draußen. Also kommt alle zur Stamme, seid ab 9 Uhr da, 9 bis 12 ist es da geöffnet, holt euch ein schönes Bierchen, holt euch ein noch viel schöneres Trikot. Lasst uns da gemütlich beieinander sein, Max, Chris und ich werden auch da sein. Und dann gehen wir gemeinsam ins Niedersachsenstadion und machen die Geburtstagsparty rund mit unseren Fahnen, die wir mit haben. Und bilden dann im 96 im nächsten Stadion ein wunderschönes Fahnenmeer aus schwarz-weiß-grünen Fahnen und gewinnen am Ende gegen die SV Elversberg und haben einen richtig geilen 129. Geburtstag des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. Und denkt immer daran, ihr Lieben, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.